Welche Aktien würden wir kaufen in einer Stagflation? Welche Langweiler-Aktien sind jetzt unsere Favoriten? Und welche Aktie würden wir eher kaufen? Netflix oder Spotify? All das und noch viel mehr jetzt in unserer neuen Ausgabe bei The Dip. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Guten Tag. Lars Sebastian, die Berichtssaison ist im vollen Gange. Die armen Junior-Analysten bei den Hedgefonds, ja, die haben wieder eine 100-Stunden-Woche wahrscheinlich hinter sich. Wir mussten auch ordentlich ackern, um auf Stand zu bleiben. Sag mal, welche Zahlen fandet ihr denn am spannendsten in dieser Woche?
Vielleicht erwartbar, aber ich fand Meta spannend. Ich fand vor allem bei Meta unglaublich spannend, dass die mittlerweile 3,4 Milliarden User pro Tag auf ihren Plattformen haben und dass die immer noch ein richtig gutes Wachstum generieren. Ich meine, die sind ja auf einem hohen Level. Also das fand ich unglaublich spannend und vor allem, was du aus dieser Menge an Menschen noch rausholen kannst. Und Meta ist ja noch gar nicht in China aktiv. Also ihr merkt schon mit noch gar nicht. Vielleicht ergibt sich da mal was in Zukunft. Also das fand ich total spannend, was Meta da geliefert hat.
Aber weißt du, woher diese 3,4 Milliarden User kommen? Es gibt ja alleine 100 Timo Bautzusses auf der Plattform, aber nur einen echten. Also das ist wirklich unfassbar, wie viele Fake-Accounts es mittlerweile auf Instagram und auch auf Facebook gibt. Also ja, das finde ich schwach. Und deswegen jetzt nochmal wirklich die ernst gemeinte Warnung. Bitte Leute, seid immer wachsam. Lars, Sebastian und ich, niemand von uns lädt euch in irgendwelche WhatsApp-Gruppen ein, verspricht euch 10.000 Euro Crypto-Trading, schnelle Gewinne oder irgendwas in der Art. Also immer bitte auch auf die Profilnamen da achten. Das nur ganz kurz angemerkt. Lars, welche Zahlen fandest du spannend?
Eigentlich, offen gesagt, so ganz explizit war, bleibt mir jetzt kein Wert hängen. Eine Goldaktie, die ich glücklicherweise schon vorher verkauft habe, hat schwächere Zahlen geliefert. Oder überraschend schwache Zahlen, da muss ich aber offen gesagt nochmal einsteigen. Wir nehmen heute am Freitag auf und ich habe gestern am Tag der Arbeit nur 2 Stunden gearbeitet. Aber ich fand die Formulierung spannend hinsichtlich der Zölle. Also offen mussten das ja alle mehr oder weniger kommunizieren. Das betraf jetzt weniger den Max7 als viele andere, wie sie es versucht haben zu formulieren. Also wenn, dann könnte es eigentlich auch noch alles viel besser sein. Aber wenn es noch lange andauert, dann rechnet mal damit. So lustig wird's nicht werden. That's it.
Okay. Ich fand Spotify am spannendsten und deswegen sprechen wir nachher auch über den Wert. Wir haben wirklich eine aus meiner Sicht total aktienlastige Ausgabe mitgebracht. Ich glaube, das ist mit Sicherheit die aktienlastigste Ausgabe, die wir jemals hier produziert haben. Und insofern, lasst uns keine Zeit verlieren, direkt rein in die Themen. Wir sprechen über das Thema Stagflation und jeder von uns hat eine Aktienidee mit dabei, mit der man sich für solch eine Phase gut aufstellen könnte. Wir machen, glaube ich, zum allerersten Mal ein Aktienduell. Wir schmeißen Netflix und Spotify in den Ring. Die beiden Tech-Plattformen werden gegeneinander antreten und wir entscheiden sozusagen als Ringrichter, welche Aktie würden wir denn kaufen? Wir werden über die Zahlen von diversen Autobauern, die in dieser Woche gemeldet haben, sprechen. Wer hat sich am besten gehalten und gibt es möglicherweise einen großen Comeback-Kandidaten? Lars hat First Solar mitgebracht mit der Frage, jetzt kaufen. Wir reden über die Basiskonsumgüterbranche und nennen unsere Favoriten. Dann werden wir über die möglicherweise bald anstehenden Verhandlungen China mit den USA sprechen. Also die Chinesen haben ja jetzt bekannt gegeben, dass sie für Verhandlungen bereitstehen. Wie würden Aktien, Gold und Krypto darauf reagieren? Und wir haben wie immer eine Hörerfrage mit dabei, die kommt von Dominik. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Berkshire Hathaway, fragt er, ein sicherer Hafen oder sind andere defensive Titel besser aufgestellt? Hörerfragen, wie immer, könnt ihr einreichen bei uns in der App. Der Link hängt unten drin in den Shownotes. Da gibt's eine Section. Sebastian fischt sich die beste Frage raus. An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. In der nächsten Woche, liebe Leute, da könnt ihr uns live erleben. Wir werden auf der Invest sein. Und am Samstag, also dem 10. Mai, werden wir um 10.15 Uhr im großen Saal. Ich glaube, da passen echt 1000 Leute rein. Und ja, ich gehe schwer davon aus, dass wir den voll machen werden. Mehr als voll, doppelt so voll, wie ja wahrscheinlich, zu, also, als man wahrscheinlich dürfte. Jedenfalls, die Messe freut sich jetzt schon über diesen Podcast, über diese Episode, über diese Ankündigung. Nein, also wir hoffen, euch dort zu sehen und das wird eine ganz spannende Ausgabe. Also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Aber jetzt direkt rein ins erste Thema. Stagflation. Kurz abgeholt, also die amerikanische Wirtschaft ist im ersten Quartal geschrumpft, minus 0,3% standen da zu Buche. Die Inflation ist leicht angestiegen, ich meine im letzten Monat um 0,4 Prozentpunkte. Wir werden wohl in Deutschland auch nicht wachsen in diesem Jahr, haben aber trotzdem eine Inflation, die zuletzt weniger stark zurückgekommen ist, als das erwartet wurde. Also das bedeutet, man müsste sich zumindest mal mit dem Gedanken vertraut machen, dass eine stagflationäre Phase kommen könnte. Und insofern erstmal die kurze Einordnung. Seht ihr das als wahrscheinlich an, die Stagflation? Und wäre das ein wirklich mieses, mieses, mieses Szenario?
Grundsätzlich mal ist Stagflation ein wirklich mieses, mieses Szenario. Zweifellos für die Börse auch am schwierigsten einzuordnen, weil die Dauer einer Stagflation schwerer, es gibt ja, also man macht die Unterscheidung zwischen einer Rezession, einer technischen Rezession. Da das ja alles rückwärtig gemessen wird, ist oft eine Rezession für die Börse gar nicht so schlimm. Dauer und so weiter spielt alles eine große Rolle. Stagflation ist eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Und von daher, ja, wenn die Börse Stagflation einpreist, dann steigt die Börse nicht. Und ich mach's heute mal kurz, weil ich zu anderen Punkten ein bisschen mehr zu sagen habe. Der favorisierte Wert, wenn das jetzt ein Szenario ist für die nächsten Monate. Man kann nicht sagen, in einer Stagflation sind immer das die besten Aktien. Und ich lasse jetzt mal alles an Defensive weg. Defensive Aktien leiden in schlechten Börsenphasen immer weniger als positive. Kommen wir ja vielleicht noch im Bereich Basiskonsum drauf. Gold. Momentan muss ich sagen, und eigentlich hoffe ich auch, dass ich damit Sebastian was wegnehme. Gold wäre momentan für mich die Antwort auf die Einpreisung eines stagflationären Umfeldes. Wir haben nämlich gesehen, in welcher Funktion derzeit Gold an der Börse gehandelt wird. In beide Richtungen im Übrigen. Von daher glaube ich, dass die Asset-Klasse das am besten überstehen würde, vermutlich sogar deutlich davon profitieren sollte.
Sebastian, bevor du loslegst, darf ich Lars nochmal eine Rückfrage stellen. Warum dann nicht die Goldaktien? Weil die Goldaktien sozusagen mit im Abwärtssog, mit dem Aktienmarkt nach unten gezogen werden?
Gute Nachfrage. Gold/Goldaktien. Also das wird immer, insbesondere Goldaktien halte ich derzeit auch für attraktiv, weil sie verhältnismäßig billig sind. Viele Analysten haben hier in ihren Modellen, die haben irgendwann auch keinen, als Goldanalyst hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Du musst halt ja immer das Gleiche kommentieren und ausrechnen. Und wenn man, das haben wir bei einigen Quartalszahlen auch schon gesehen, dass die Goldpreise, die hier in den Analysen mit einberechnet werden, teilweise noch deutlich unter denen sind, die wir jetzt erreicht haben. Als ob Gold eben nur vorübergehend steigen würde. Sollte Gold nicht nur vorübergehend steigen, dann glaube ich, dass die Produzenten davon ganz besonders profitieren könnten. Zumal das spekulative Kapital interessiert sie nicht so richtig dafür. Also Gold/Goldaktien.
Sebastian, jetzt ich darfst. Komm rein.
Gut, dass du dich kurz gehalten hast, Lars. Denn ich muss ein bisschen ausführen zu dem Thema. Denn was mir wirklich auf die Nerven geht, ist dieses inflationäre Gerede über Stagflation. Also ich finde in allen Presseberichten und überall hast du es drin und ich kriege da auch viele, viele Zuschriften, ob jetzt eine Stagflation eingepreist werden muss. Aber erstmal, es ist wichtig, dass wir drüber reden, weil es ist natürlich ein Szenario, das da am Horizont steht. Aber ich finde, dass viele diese Stagflation falsch definieren. Also wirtschaftlich gesehen ist eine Stagflation eine stagnierende Wirtschaft mit anziehender Inflation und jetzt kommt's, und das lassen alle unter den Tisch fallen, plus hohe Arbeitslosigkeit. Das heißt, das geht einher. Das ist die klassische Definition. Wenn wir uns jetzt mal die USA anschauen, ja, wir hatten im ersten Quartal, hatten wir eine Schrumpfung von minus 0,3% annualisiert, teilweise auch durch Vorzieheffekte, weil relativ viel importiert wurde aus Angst vor den Trumpschen Zöllen. Wir haben eine Arbeitslosigkeit aktuell von im März 4,2% und eine Inflationsrate gemessen am PCI von 2,3. Das heißt, ableiten, dass da eine Stagflation kommt, kann man, finde ich, noch gar nicht. Also wenn wir mal gucken in die 70er Jahre, 73, da war der Yom Kippur-Krieg, dann gab es das Ölembargo gegen die westlichen Staaten als Unterstützung auch von Israel. Da hatten wir beispielsweise Inflationsraten und Arbeitslosenraten von 7-8%. Also nur mal, um es einzuordnen, wenn wir in diese Dimensionen vordringen, dann kann man auch wirklich darüber sprechen, ob wir in einer Stagflation uns befinden. Aktuell sind wir eher in einem Umfeld, wo die Wirtschaft stagniert, aber wir sind noch nicht in einer Stagflation. Jetzt du.
Ja, ich will noch eine Nachfrage stellen. Weil du sagst ja berechtigterweise Arbeitslosigkeit, stagnierende Wirtschaft plus Inflation. Aber dann hat sie sich ja schon materialisiert. Also dann ist sie ja schon da und dann kann man auch tatsächlich von diesem Szenario reden. Aber die Börse preist ja Dinge schon 6 Monate im Voraus ein. Also insofern müssten wir uns jetzt als Börsianer, kann man ja darüber streiten, welche Wahrscheinlichkeit backt man an dieses Szenario dran. Aber wäre es trotzdem nicht ratsam, sich mit dem Gedanken jetzt auseinanderzusetzen?
Mit dem Gedanken 100%. Also man muss generell Gedankenexperimente, auch wenn es jetzt nicht kommt, vielleicht kommt es irgendwann. Das ist, Stagflation ist das denkbar ungünstigste, Lars hat es gesagt, was so passieren kann. Aber wir sind arbeitslosenmäßig in den USA wirklich auf den Tiefständen. Also worum es mir geht, ist eigentlich zu sensibilisieren, weil natürlich dieses Wort Stagflation, diese Angst davor, vor allem warum ist die Angst davor so groß? Weil mit den klassischen Notenbanktechniken dem nicht begegnet werden kann. Also was hast du bei einer Stagflation? Du hast eine Wirtschaft, die lahmt oder sogar schrumpft. Und du würdest normalerweise, wenn du sowas hast und der Konsument beispielsweise nicht nachfragt, als Notenbanker hergehen und sagen, okay, wir nehmen den Zins runter, die Leute können sich wieder Kredite holen, können mehr konsumieren. Du kannst aber in der Stagflation den Zins nicht runternehmen, weil die Inflation ja schon hoch ist. Also musst du an die Erwartungen der Leute ran und die Hoffnung wieder verbessern. Also es ist eine ganz diffizile Sache in dieser Stagflation. Und mir geht es nur darum, ich lasse dich auch gleich, Lars, wir kommen jetzt in Fahrt. Mir geht es nur darum zu sagen, die meisten gucken nur auf ein Wachstum und sagen, da ist Nullwachstum und die Inflation ist ja noch ein bisschen über dem 2%-Ziel. Aber das ist für mich, sage ich mal, das sind die Anzeichen noch nicht groß oder schwerwiegend genug, dass wir in Trends sind. Das heißt, dass wir wirklich einen Trend haben, die Wirtschaft nimmt ab, das Wachstum nimmt ab, die Arbeitslosigkeit zieht an, die Inflation geht tendenziell nach oben. Also du hast recht, Timo, die Börse preist ein, aber ich sehe innerhalb dieser verschiedenen Indikatoren auch noch nicht den Weg, dass wir jetzt in 6 Monaten bei 8% Inflation und Arbeitslosigkeit stehen. Deswegen, ja, darüber reden ist wichtig. Man muss sich an der Börse immer auf Dinge vorbereiten, damit man hinterher nicht negativ überrascht wird. Aber dieses an allen Ecken und Enden über das Stagflationsgespenst zu sprechen, halte ich momentan zumindest für übertrieben noch. Mhm. Heißt aber nicht, dass wir nicht alle darauf vorbereiten können.
Ja, ja.
Also Sebastian hat es hier so genauso gemacht wie ich im Abitur in Geschichte. Man sollte sich doch immer, es gab 3 Themen, die theoretisch drankommen können, aber man weiß nicht welches, was bei mir dazu geführt hat, dass ich mich auf keins vorbereitet habe. Und dann habe ich die Themen bekommen und ich, hä? Und dann habe ich alles geschrieben, was ich wusste, hat aber nicht geklappt, muss ich dazu sagen. Ich habe einfach alles runtergeschrieben, was ich trotzdem wusste, weil ich dachte, wenn ihr nicht wieder mal eine Telco oder eine interne Redaktionskonferenz ohne mich gemacht habt, ich dachte, wir haben gesagt, wenn Stagflation kommt, das ist das, was Timo hier vorgetragen hat, welche würdet ihr dann kaufen? Ich glaube überhaupt nicht, dass wir in den nächsten Monaten Stagflation bekommen. Ich glaube nämlich, dass die Inflation sehr deutlich zurückkommen wird erstmal. Aber bitteschön, wenn ihr eigene Themen hier jetzt raussucht, ich dachte, wenn dann, also, oder du kaufst doch eh immer nach, dann sag doch, was du dann kaufen würdest.
Weißt du, das ist wie so ein Essay hier, Lars, den wir machen. Das ist ein Essay. Von allen Seiten wird das Thema beleuchtet. Du kannst nicht nur
vordergründigem Wissen darauf. Du suchst doch hier nur Schlagzeilen für N24 oder andere Qualitätsmedien, um mich hier auflaufen zu lassen, weil ihr sagt, guck mal, jetzt machen wir das Thema doch ohne ihn anders.
Das läuft jetzt gleich wieder über den Ticker bei NTV.
Erichsen ist aufgelaufen.
Hell und Bautz haben Erichsen auflaufen lassen.
Aber wir lassen Lars nicht auflaufen. Also natürlich habe ich Aktien dabei. Und ich wusste, Lars, dass du die Goldaktie nimmst. Also generell in so einem Umfeld, Rohstoffwerte sind da absolut vorne dabei. Beispielsweise eine Rio Tinto, aktuell über 5% Dividendenrendite, halte ich für super spannend. Man kann auch in inflationsgeschützte Anleihen reingehen. Das wäre auch eine Idee. Oder halt, wir hatten vorhin mal gekratzt, Pharma ist ja auch super defensiv. Also das sind so Werte, die zumindest auch in den 70er Jahren, wer sich daran erinnert, Goldpreis damals explodiert. Also da suchen die Leute und Investoren halt dann Schutz.
2 Fragen. Rohstoffe, da müsste man aber Ölaktien oder Öl generell ausklammern, weil Öl reagiert, glaube ich, eher auf die sagen wir mal, Stagnation oder im schlimmsten Fall dann sogar die Rezession. Ne? Also reagiert nicht so sehr auf die Inflation im positiven Sinne.
Es kommt drauf an, was der Investor oder die Investoren suchen. Das heißt, wenn du sagst, ich gehe in Rohstoffe rein und will Sachwerte, also richtig harte Assets haben, dann kann es durchaus sein, dass die Ölwerte auch so profitieren. Natürlich, du hast ja, das ist ja jetzt so, du kaufst ja über Umwegen einen Rohstoff. Das heißt, du hast auch immer die Beeinflussung der Aktienmärkte mit drin. Und wenn die Aktienmärkte beispielsweise nach unten gehen, weil man sagt, okay, hier ist wirtschaftlicher Abschwung, wird eingepreist, dann drückt das natürlich irgendwo auf die Rohstofffirmen drauf. Aber du hast auch gleichzeitig natürlich den Absicherungsbedarf, dass Leute, Investoren in Sachwerte reingehen, was dann wieder positive Auswirkungen gibt. Das heißt, was am Ende überwiegt, das muss ich dann zeigen. Aber tendenziell, wenn man die 70er Jahre 73 und auch 79, wo wir nochmal so eine Art Stagflationsszenario hatten, hernimmt, sind Rohstoffe generell positiv. Natürlich, man könnte über oder ohne die Aktien direkt in die Rohstoffe reingehen. Aber da ist halt das Problem, wenn du kein perfektes Timing hast, und wer hat das schon, dann investierst du in diese Rohstoffe in der Regel nicht physisch. Bei Gold geht das, bei Silber geht das, aber in Öl, in Kupfer, in Agrarrohstoffe, was auch immer, würdest du über Terminkontrakte gehen. Und diese Terminkontrakte haben halt feste Laufzeiten, laufen aus, du musst sie verlängern oder erneuern. Das ist der sogenannte Rollover. Und dabei verlierst du Geld. Also wenn du würdest mit den physischen oder mit den direkten Rohstoffinvestments besser fahren, aber du musst halt auch wirklich genau die Phase erwischen, wenn die anziehen, weil wenn du sagst, ich gehe jetzt schon mal rein und die Stagflation dauert 2 Jahre oder 5 Jahre, dann wirst du mit den Rollkosten so viel Geld verlieren, dass es hinterher egal ist, ob die durch die Decke gehen. Also ist meistens über Bande spielen und in die Aktien zu gehen der sicherere Weg, wenn du da aber gleichzeitig halt wieder den Einfluss hast von den Aktienmärkten, die dann wieder unter anderen Faktoren leiden können.
Das Schöne ist, du musst sowieso im Moment in dein Depot rangucken und da müssen im Moment 10% Rohstoffe mindestens drin sein, meines Erachtens, weil Rohstoffe, wenn keine Stagflation kommt, werden Rohstoffe sich nämlich auch erholen, weil die, wenn du die isoliert
betrachtest. Weil ja die Inflation sinkt.
Sie sind einfach günstig. Und das heißt also Konjunkturaufschwung, Rohstoffe. Kupfer ist ja letzte Woche zwischendurch mal ganz erheblich unter Druck geraten. Wenn du ein bisschen Antizyklik in dir spürst, musst ein bisschen Rohstoffe in deinem Depot momentan drin sein.
Und Sebastian, noch eine Frage zu den inflationsgeschützten Anleihen. Die musst du allerdings kaufen, bevor die Inflation anzieht. Also das ist so eine Wette darauf, dass die Inflation steigt. Ne? Die kannst du nicht, wenn die Inflation schon hoch ist, dann macht es keinen Sinn mehr. Ne?
Dann ist es eingepreist. Eigentlich kaufst du die, weil du sagst, der Markt berechnet die Inflation falsch. Und ich gehe davon aus, dass sie am Ende viel höher sein wird. Mhm. Wobei man jetzt natürlich noch streiten kann, ob der Markt nur bei inflationsgeschützten Anleihen das preist oder nicht auch bei den normalen, weil das sind ja auch keine Deppen am Spiel im Anleihenmarkt oder im Spiel am Anleihenmarkt, sondern da wird ja auch dann überlegt, wie könnte die Inflation sein, und das preist du in den Zins ein. Aber kurze Antwort, ja, du kaufst sie natürlich in Erwartung eines solchen Szenarios, bevor alle anderen da reingehen, weil dann sind ja da schon 8% Inflationsrate eingepreist beispielsweise. Mhm.
Jetzt komme ich mit meinem Take. Also Antizyklik war eben schon ein gutes Stichwort. Also ich glaube, in Erwartung von Stagflation würde ich nämlich auch nichts kaufen. Aber ich würde während so einer Phase versuchen, antizyklisch nochmal was einzusammeln. Und da also Spieler, die also weltmarktführend sind, in ihrem Bereich, bestenfalls noch mit einer Monopolstellung. Das trifft allerdings nur für einen Spieler zu, den ich jetzt gleich nennen würde.
SFC Energy.
die natürlich auch. Also die kaufe ich eigentlich jeden Tag. Kaufe ich da wie so ein kleines Anteilchen ein. nee, tatsächlich würde ich versuchen, in so einer Stagflation, weil das ist eine super zyklische Aktie, also das heißt, die würde auch richtig unter die Räder kommen. Aber dann würde ich tatsächlich auch nochmal wirklich Vollgas die ASML einsammeln, wegen dem genannten, also Burggraben, technologischer Führer, 90% Marktanteil, eine gewisse Preissetzungsmacht. Also das bedeutet, das ist so wirklich ein Unternehmen, mit dem ich mich auch jetzt, wo sie unter Druck ist, trotzdem im Portfolio sehr, sehr wohl fühle, auch wenn ich weiß, dass das aufgrund dieser Megazyklik, also Zyklik auf Steroiden sozusagen, dieser Wert immer sehr, sehr stark schwanken wird, also auch nach unten hin. Und ich glaube aber, dass es lohnenswert ist, sich dort dann immer weiter einzudecken. Und der zweite Wert, den haben wir in der letzten Woche besprochen, wäre tatsächlich die Münchner Rück. Ich habe mir erst Gedanken gemacht, irgendwie einen europäischen Versorger oder so, aber tatsächlich bin ich da noch zu wenig drin. Also ich habe mir RWE und E.ON ganz kurz angeschaut, Musste aber feststellen, okay, ich glaube, ich brauche da länger, um nochmal wirklich so diesen Zugang zu dieser Energy-Branche zu kriegen. Und da wäre es halt vielleicht auch eher die Frage, ob man sich dann nicht auch so eine Vistra oder so auch wieder unter antizyklischen Aspekten eher mit auf die Agenda setzt, auf die Kaufliste. Auch wenn natürlich das Szenario, dass vielleicht der Dollar einem da in die falsche Richtung läuft, also auch nochmal als Risiko mit reinspielt natürlich. Aber wenn man davon ausgeht, dass dieser KI-Nachfrageboom und eigentlich auch dieser Boom, dass neue Rechenzentren gebaut werden und dann entsprechend auch viel Energie brauchen, das ist ja etwas, was auch selbst wenn wir in einer Stagflation sind, was zumindest nach einer Stagflation dann nicht wieder weggehen wird. Also das heißt, ich würde eher versuchen, in dieser Phase, in dieser Schwächephase antizyklisch zu kaufen. Könnt ihr damit was anfangen?
Absolut. Ich finde sowieso gut, eher in Schwächephasen drüber nachzudenken, nicht so sehr, was profitiert von der Schwäche, sondern was kann ich dann kaufen, wenn es billiger wird, unter dem Aspekt. Die Münchner Rück wird übrigens wahrscheinlich dann eine der stärksten Aktien im DAX sein. Also die wird nicht fallen in der Stagflation, sondern die wird steigen. Also hohes Anleiheportfolio, hohe Inflation bedeutet in der Regel höherer Zins. Die Münchner Rück kriegst du dann nicht billiger, aber alle anderen durchaus, klar.
Und wo, wenn ich es mal zusammenfassen darf, wo sind wir am Ende wieder angekommen? Und das ist ja das Interessante. Wenn man kann sich auf nichts oder man sollte sich nicht auf nichts vorbereiten zu 100%, weil man das nicht kann, weil wenn man falsch liegt, also wenn ich mir jetzt ein Stagflationsportfolio zusammenbaue und die kommt nicht, dann habe ich halt eine total schlechte Rendite. Aber wenn ich breit aufgestellt bin, das heißt, wie Lars sagt, wenn ich 10% Rohstoffe zum Beispiel drin habe, wenn ich auch zyklische Werte drin habe oder auch Tech, und wir kommen in ein stagflationäres Umfeld rein, dann wird mein Depot durch die Werte, die profitieren, erstmal abgefedert nach unten. Ich habe einen Stoßdämpfer. Und die anderen guten Werte, die unter die Räder gekommen sind, die kann ich dann entsprechend nachkaufen. Also das ist ja eigentlich, zeigt wieder, wenn man sich breit aufstellt, dann wird man natürlich in jedem Umfeld, das negativ ist, auch irgendwo Performance liegen lassen. Aber wenn man dann nicht verkaufen muss, wenn man Zeit übrig hat, dann kann man bei den guten Werten, die unter die Räder kamen, wirklich nachkaufen. Während die anderen Werte, die in diesem Szenario prosperieren, entsprechend halt meine Performance verbessern. Und ich stehe dann eben nicht da und sage, ich habe -80%, sondern du hast halt nur 10, 15, 20% mal verloren. Oder auch 30. Aber das meine ich damit. Also lieber für verschiedene Eventualitäten vordenken, als alles auf eine Karte zu setzen und sagen, ich gehe jetzt all in Gold, weil das ist das Einzige, was vielleicht noch funktioniert.
Sehr, sehr gut. Also das bedeutet, Stagflationsszenario, Eintrittswahrscheinlichkeit seht ihr aktuell eher gering. Wir haben trotzdem ein paar Ideen mitgeliefert, mit denen man dann jetzt zumindest mal weiter auf die Recherchereise gehen kann. Jetzt gehen wir rüber zum zweiten Thema. Spotify versus Netflix. Ja, Kampf der Titanen. Ja, das ist, glaube ich, für das Duell ein bisschen übertrieben. Ich mach's kurz. Ich positioniere mich eindeutig für Spotify. Spotify ist super gelaufen. Also Glückwunsch an alle, die den Mumm hatten, dabei bei 75 Euro einzusteigen. Ist fast ein Ten-Bagger geworden, nicht ganz, aber sehr, sehr steil nach oben gerannt. Und da ist wirklich aus meiner Sicht aktuell, glaube ich, dreht das gerade. Ich glaube, das ist wie so eine ASML aktuell am Hochpunkt. Ich glaube, dass das Ding könnte jetzt weiter nach unten gehen. Nicht so stark wie die ASML, die hat sich ja eigentlich vom Hochpunkt nicht mehr als halbiert, aber fast halbiert. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Spotify nochmal wirklich 25-30% runterkommt. Und das wäre ehrlicherweise auch wünschenswert. Und dann wäre sie auch kaufenswert aus meiner Sicht. Kurz Fleisch an den Knochen. Die haben gerade 678 Millionen Nutzer. 268 davon sind Premium-Nutzer, also das heißt, da fließen die Abo-Gebühren Monat für Monat bei Spotify aufs Konto. Der Rest, die werden mit Werbung bespielt und Werbung ist super zyklisch, also ein sehr zyklisches Geschäft. Das bedeutet, ich würde jetzt ehrlicherweise nur auf die Premium-Nutzer gehen und darauf meine Investitionsthese aktuell aufbauen. Also warum sind sie jetzt nach den Quartalszahlen, die sie gemeldet haben, um 8% runtergekommen? Weil sie auf Quartalsbasis, also im Vergleich zum Q4 2024, eigentlich kein echtes Nutzerwachstum mehr gemeldet haben. Und weil ihre Ziele für Q2 auch nicht so richtig ambitioniert waren. Also sie nehmen sich vor, jetzt 11 Millionen Nutzer insgesamt zu gewinnen und 5 Millionen davon sollen Premium sein. Also aktuell sind sie 111 Milliarden wert in Euro bei 1,9 Milliarden Gewinn prognostiziert fürs laufende Jahr. Ergibt ungefähr ein KGV von 60. So, Gewinnwachstum in den nächsten Jahren bei 15%. Ich persönlich würde maximal ein KGV von 40 für die bezahlen. Ich würde, das mutet zwar hoch an, aber ich glaube, die haben wirklich sehr, sehr viele Stärken. Also ich glaube, die haben eine, also einerseits Plattform-Geschäftsmodell, andererseits die gut, relativ gut planbaren Abo-Erlöse. Die haben bislang eine relativ zurückhaltende Preispolitik gemacht bei den Abo-Nutzern. Also das bedeutet, die haben noch Spielraum nach oben. Ich glaube auch nicht, dass Spotify selbst in einer Stagflation, falls sie denn kommen würde, nicht die erste, nicht das erste ist, was man als Konsument dann raushaut. Und insofern, glaube ich, würde ich ein KGV von 40 bezahlen. Das würde so bei 430, 450 Euro, wäre das der Fall. Also da würde ich zumindest mal zuerst einen Fuß ins Wasser halten. Deswegen habe ich sie auf der Watchlist. Im Vergleich zu Netflix, Netflix hat viel mehr Schulden, 16 Milliarden insgesamt. Spotify hat 4 Milliarden. Netflix hat dafür die bessere Bruttomarge, 47%. Da hat Spotify nur 31%. Operativ hat Netflix aktuell eine Marge von 30% und Spotify im einstelligen Bereich. Also das bedeutet, unter diesem Aspekt müsste man eigentlich Netflix nehmen. Aber ich glaube, dass Spotify insgesamt trotzdem interessanter ist. Und ich glaube, jetzt ist meine These da klar geworden, warum ich Spotify interessant finde. Vielleicht noch nicht so richtig, warum ich Netflix nicht kaufen würde. Aber ich übergebe jetzt erstmal an euch. Ich habe jetzt lange geredet.
In den USA ist wieder die Earnings Season ausgebrochen. Das ist die Zeit der wichtigen Quartalszahlen, wobei man ganz ehrlich sagen muss, Hunderte bzw. Tausende von Unternehmen melden ihre Zahlen. In diesem Dickicht muss man erstmal den Überblick behalten. Das tun wir und sprechen natürlich Woche für Woche über die interessantesten Unternehmen und deren Zahlen. Deswegen lasst ein Abo da auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen. Dann werdet ihr natürlich informiert, wenn wieder eine neue Folge von By the Dip online geht.
Also ich finde alle Punkte gut, außer natürlich die der Punkt absolute Schulden. Das geht natürlich nicht, weil das natürlich in Relation zur Market Cap und der der Profitabilität sehen muss. Also der Verschuldungsgrad bei Spotify ist höher als der bei Netflix. Aber ich möchte vorwegstellen, deswegen mache ich es wieder mal kurz, dass ich beide Aktien nicht kaufen möchte und auch nicht kaufen würde, auch nicht auf niedrigerer Basis, wenn dann höchstens mal für einen Trade. Wenn ich eine Aktie kaufen sollte, dann ziemlich sicher Netflix. Also ja, man könnte erläutern oder könnte sagen, bei Spotify ist das Wachstumspotenzial bei Spotify ist höher. Das liegt allerdings auch an dem Markt, in dem Spotify drin ist. Aber wenn ich mir längerfristig eine Aktie reinlege, dann gibt es halt so ein paar Kriterien, die sind für mich wichtig. Die Bruttomarge ist fast 50% höher bei Netflix gegenüber Spotify. Die operative Marge bei Spotify ist überhaupt erst seit zwei Quartalen positiv. Es müsste immer noch im einstelligen prozentualen Bereich sein. Die operative Marge von Netflix beträgt fast 20%. Netflix hat eine deutlich bessere Free Cash Flows. Das Modell, Geschäftsmodell von Netflix ist sicherlich eher in der Sättigungsphase und es gibt Konkurrenz. Aber theoretisch könnte Netflix natürlich ähnliche Geschäfte auf ihrer Plattform aufbauen. Sie haben gar nichts in diese Richtung verkündet, aber wenn Netflix jetzt sagen wollte, wir wollen Spotify machen, dann wäre das für Netflix möglich. Ja, die haben, hätten dann in etwa die Hälfte der Kunden derzeit von Spotify, aber daran sieht man eben auch, wie viel weniger Spotify aus jedem einzelnen Kunden rausbekommt. Und unter dem
Aspekt, ja bitte? Das funktioniert nicht. Einfach deswegen, weil ich weiß nicht, du guckst Netflix, oder? Oder ihr guckt beide Netflix? Mhm. Habt ihr die App?
Nö. Ja.
Okay, einer von euch. Ich glaube nicht, also weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Netflix, also Podcast und Musik ist ein Handy-Medium. Das ist nichts, was du über den Fernseher machen würdest. Und du lässt doch nicht den Fernseher laufen. Läufst dann in der Wohnung
auf der gleichen Plattform. Netflix Music, die machen das nicht, weil das zu teuer ist.
Aber Amazon Music funktioniert auch nicht.
Nee, aber es ist ein Mitnahmegeschäft für beide. Sie müssen dafür, Amazon Music kostet Amazon nichts. Deswegen machen sie das. Und so könnte, ich sage gar nicht, dass sie es machen, ich glaube auch nicht, dass sie es machen, denn der Unterschied zwischen, das ist aber, spricht aber nicht unbedingt für Spotify, dass sie es nicht machen. Denn Netflix hat eigenen Content, weiß, wie viel ich für den Content ausgebe, wie viel ich nachher einnehme. Spotify wird immer die Lizenzgebühren bezahlen müssen, denn Spotify kreiert ja, selbst die eigenen Podcasts sind ja gekaufte Podcasts, haben ja kein eigenes Produkt. Das heißt also der...
Aber Entschuldige, wenn ich ja, da nochmal reingehe. Netflix hat eher einen Sendercharakter. Netflix ist eigentlich eher ein TV-Sender, der halt nur abgeschafft hat, dass es jeden Tag irgendwas, also zu einer bestimmten Uhrzeit gibt. Und die müssen auch einkaufen, lizenziert. Und das, was sie selber produzieren, dafür müssen sie Schulden machen. Und das, was sie produzieren, ist jetzt mehr oder weniger Schrott. Und in den Sportbereich reinzugehen und in die Doku.
Timo, du siehst das als User Experience und ich verstehe das vollkommen. Aber dass sie den Schrott produzieren, sie könnten theoretisch auch mit Squid Games oder sonst irgendwas, könnten sie was auch was. Und sie machen nicht Schulden. Jeder Produzent, sonst könntest du ja auch sagen Nestlé oder Unilever, die machen ja Schulden, weil du natürlich, wenn du etwas produzierst, ob du nun Handelsplattform bist oder ob du Eigenmarken hast, dann machst du erstmal Schulden, du gibst aus für das, was du da produzierst und anschließend, also in so unter der Betrachtung macht jeder Schulden. Und die,
das ist ja nicht alles Cashflow finanziert. Was die an, also du kannst ja nicht jeden Film Cashflow finanzieren. Einfach in jeden Film dann 30 Millionen irgendwie rein. Also ich denke schon,
dass... die Schuldenquote von Netflix sinkt ja. Sie steigt ja nicht. Also es ist ja kein Geschäftsmodell, was sich langsam gegenseitig... Also wie gesagt, ich habe nichts gegen, wer einfach ein bisschen mehr Mut und ein bisschen Perspektive in Berlin gesagt, Spotify kann da rauskommen, aber der Burggraben, der Moat ist momentan, und ich sage nicht, dass es nicht irgendwann anders ist, aber ich kaufe ja jetzt, wenn ich heute kaufen muss, dann kaufe ich den mit dem Burggraben und der ist bei Netflix natürlich deutlich größer als bei Spotify, was wir allein schon daran sehen, dass es auf anderen Kontinenten gibt es einfach mehr Spotify. Also
es ist haarsträubend, das wäre jetzt auch so ein Ticker, eine Ticker-Meldung, Bautzus zu Eriksen, das ist haarsträubend. Nein, Spaß beiseite, also den Burggraben sehe ich gar nicht, weil wie viele Podcast- und Musikplattformen kennst du und wie viele Streaming-Anbieter kennst du? Also Mode finde ich ist gar nicht da bei Netflix und zumal du auch noch Fernsehen hast, du hast theoretisch auch noch Kino, also um jetzt mal in diesem, sagen wir, audiovisuellen Medium zu bleiben, Film und so und Bei Spotify gibt's eigentlich aktuell nur, ich meine, Amazon Music kann man vergessen. Und bei Spotify ist ja der Charme, dass die eigentlich für die Content, ja, sie müssen für die Musik viel ausgeben, das wird sich auch nicht ändern. Aber die Podcasts, wir werden ja jetzt auch nicht von Spotify, noch nicht zumindest finanziert. Und insofern, da laden ja jetzt ganz viele, das ist wirklich Plattformcharakter. Und deswegen ist, dass da halt ganz viele Kreatoren ihre Sachen auf Spotify hochladen in der Perspektive, dass sie dann also ein großes Publikum möglicherweise erreichen. Und das ist ja bei Netflix nicht der Fall.
Ja, alles richtig, Timo, ist nur alles einfach ausgedacht. Also muss man mal so klar sagen. Wie viele Spotify-User gibt es und wie viele Spotify-User können das alles mit Werbung kostenlos gucken? Und Netflix hat 270 Millionen zahlende Abonnenten. Und alles das, was du beschreibst, kann so kommen. Und ich drücke ja auch fest die Daumen, weil ich glaube, du hast ja auch wirklich die Aktie. Oder
nee, nein, ich habe die auf der Watchlist.
Ja, auf der Watchlist, genau. Das ist genau. Ja auch alles gut. Aber wie gesagt, ich kaufe heute das, was ich habe. Und um die Frage zu beantworten, allein in Asien gibt es, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Spotifys. Und es gibt in den USA, gibt es 4 oder 5, die werden häufig gebundelt. Deswegen gibt es ja so Unternehmen wie Roku, wo du die mitnimmst. Und Netflix hat möglicherweise nicht das gleiche Potenzial. Aber nochmal, ich habe gerade noch nachgedacht, 1,3% operative Marge, 19,8% operative Marge. Das ist der Status quo. Das kann sich alles in Zukunft ändern. Und vielleicht wird Spotify dann auch mal 19,8 operative Marge haben. Bisher haben sie es nicht, weil sie vielleicht auch bei... Und ich halte es auch für ein bisschen zyklisch, Joe Rogan, keine Ahnung, 200 Millionen für seinen Podcast zu bezahlen. We will see. Also ich drücke ja jedem Spotify, aber die Frage war ja, was würdest du eher kaufen? Und das war meine Antwort.
Ja, nee, alles klar. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, jetzt bin ich gespannt, Sebastian.
Ich mach's kurz, weil ihr habt die Argumente wunderbar ausgetauscht, aber ich bin bei Netflix. Also ich gebe nochmal eine Marge dazu, und zwar, die wurde jetzt noch nicht besprochen, die Free Cashflow Marge, auf die ich gerne schaue. Spotify 13, Netflix 54. Umsatz pro Mitarbeiter, Spotify 2 Millionen, Netflix fast 3. Also mir gefällt Netflix, wenn ich mich entscheiden muss, auch. Aber ich bin Kunde von beiden, Aktionär von keinem. Ich hatte Netflix bei so $320 gekauft 2023, habe die Aktie auch mit Gewinn verkauft. Das war so taktisch. Ich habe sie aber auch verkauft, weil ich mir dachte, genau was du gesagt hast, Timo, die produzieren echt nur noch Scheiß. Und da dachte ich mir in diesem ganzen Streaming-War gegen Amazon und andere, ob die da bestehen. Aber sie haben sich durchgesetzt. Und im Duell, jetzt in diesem Zweier-Duell, finde ich Netflix auch den spannenderen Wert, wenn ich eine kaufen müsste.
2-1 für euch. Aber ich merke gerade, mir gefällt dieses Format eigentlich ganz gut. Also guck mal richtig hier.
Spannung aber ihr müsst rein. Wissen, Timo hat das Format erfunden. Das heißt, es wird immer Spotify gegen. Und dann also kommt irgendeine andere Aktie sein.
Genau. Und außerdem werde ich das an euch beide lizenzieren.
Und Timo hat immer zwei Stimmen. Das heißt, es kann maximal für uns zum Unentschieden kommen. Ist halt so, er hat es erfunden.
Ist halt so, ich habe
es erfunden.
Wer hat es erfunden? Der Timo. Gut. Gehen wir rüber zu den deutschen Autobauern. Die haben Zahlen gemeldet. VW kam raus, Mercedes kam raus, Porsche. Gab es noch hier? BMW hat nicht gemeldet, oder?
Stellantis,
okay.
Oh ja, also das ist gut gelaufen, ja.
Wer hat sich denn am besten gehalten und gibt es jetzt potenziell einen Comeback-Kandidaten? Hätten wir da einen Favoriten in der Bütt?
Also ich fand interessant, alle haben gemeldet viele haben gemeldet, aber das Interessante war eigentlich, Stellantis und Mercedes haben erstmal die Prognosen komplett gestrichen und gesagt, sie wissen jetzt gar nicht, was kommt. VW hat wenigstens noch das untere Ende der Prognosen gehalten. Also das sieht man schon, dass es da in der Automobilindustrie aktuell deutlich rumort. Und was ich total interessant fand, war GM, also General Motors, hat auch gemeldet. Das war relativ solide. Aber da hat man sich auch, was die Prognosen angeht, stark zurückgehalten. Also selbst die US-Konzerne wissen nicht so richtig, was kommt und sind jetzt auch nicht wirklich näher an, nennen wir es ja, an Trump dran, als die anderen, die europäischen Konzerne. Wir hatten jetzt diese Zollpause und hier dieses Dekret, dass die Zölle sich nicht aufaddieren, also dass du als Autohersteller auf den Stahlzoll bezahlst und dann auf die Importteile und auf das und am Ende hast du viel mehr Zoll. Das hat jetzt ein bisschen Luft reingegeben. Aber ich meine, die Branche ist ausgebombt. Also wenn ihr mal Tesla und Ferrari abzieht, hier vom Automobilsektor, auch vom europäischen. Tesla hat ein KGV aktuell von immer noch um die 108, Ferrari von 40, bin ich ja auch selbst investiert. Die anderen, wenn du den restlichen Autosektor nimmst, kommst du auf ein KGV von 5,3 fürs Geschäftsjahr 2026. Also die sind ausgebombt und billig. Aber mir fehlt halt so ein bisschen die langfristige Hoffnung in diesem Ganzen. Also, dass die taktisch jetzt vieles eingepreist ist und der Druck drin ist, okay, und dass da mal eine Erholung kommt, kann ich mir auch vorstellen. Aber wo so die langfristigen Ausblicke fürs Comeback sind, vielleicht habt ihr da Ideen, aber ich sehe die ganz schön in der Zange drin.
Lars, möchtest du
gerne, mach du gerne,
Timo. Ja, also das waren ja im Wesentlichen Gewinneinbruch plus Gewinnwarnung, dann Prognosen kassiert. Ich habe mir Porsche, die auch auf der Watchlist bei mir drauf ist, etwas näher angeschaut. Also da ist ja die Marge im Wesentlichen kollabiert, kann man sagen. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann haben sie noch den Nachteil, dass sie überhaupt gar keine Produktion in den USA haben. Also das heißt, wenn die Zölle durchkommen würden, dann wären sie ja doppelt abgestraft. Aktuell finde ich ganz interessant, dass sie eine Dividendenrendite von 5% haben. Jetzt würde ich die so etwas nicht kaufen wegen der Dividende, weil Autos sind ja auch zyklisch, noch zyklischer und es kommt insbesondere sehr viel Konkurrenz rein. Neue Player, die auch sehr gute Autos bauen. Jetzt kommen die ersten Autos, ich sehe die ersten Autovideos, die Reviews auf YouTube, wo JD Performance und andere Auto-Influencer da, die den S7 heißt der, glaube ich, ne, von Xiaomi und BYDs und so weiter rauf und runter testen. Also das bedeutet, diese Marken drängen ja jetzt auch extrem hier in den europäischen Markt rein. Ich denke trotzdem, dass Porsche zwei Vorteile hätte gegenüber anderen Autobauern. Also A, sie sind derjenige, der das kleinste Volumen herstellt. Also das heißt, sie sind jetzt nicht so riesig auf diese Skaleneffekte angewiesen. Und das Zweite ist, dass sie höchstwahrscheinlich noch die ikonischste Brand haben. Das ist natürlich eine sehr subjektive Sache von Brand. Nur weil es eine gute Brand ist, würde ich jetzt auch keine Aktie kaufen. Aber ich glaube, in puncto Qualität und tatsächlich dann also auch diesem Markenfaktor ist Porsche höchstwahrscheinlich nochmal, also gegenüber VW viel besser aufgestellt, gegenüber Mercedes vielleicht auch noch im Vorteil, wobei die Premium-Fahrzeuge von Mercedes natürlich auch sehr attraktiv sind.
Wäre dann nicht Ferrari noch die logischere Konsequenz obendrauf? Noch bessere Margen? Sie haben selbst durch die Konjunktur hindurch ihre Zahlen gehalten.
Ich finde das so unattraktiv bei Ferrari. Ich kann mir diese E-Ferraris nicht vorstellen. Ich glaube,
aber da sind sie offen. Bei den anderen, Technologie offen, hat Ferrari immer wieder bestätigt, um die Investoren zu besänftigen. Also man war da schon mal auf einer härteren E-Linie und jetzt sagt man, wir gucken so ein bisschen, was halt der Konsument will. Deswegen, dann würde ich jetzt nicht das als einziges Ausschlusskriterium hernehmen. Also ich bin ja investiert. Ich geb nochmal eine Zahl rein. Ich meine, Ferrari, Pi mal Daumen verdient an einem Ferrari fast 120.000 Euro. Das ist die Marge. Also dafür muss BYD 70 Autos verkaufen. Porsche, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube 7 oder 8 oder 10, je nach Modell. Also man merkt schon, und Ferrari, also die haben schon gesagt in den USA, sie werden einfach die Preise erhöhen und es ist ihnen wurscht. Und wer ein Ferrari braucht, der sagt dann, ja, dann kostet er halt 10% mehr oder 20. Das ist Hermes. Also das ist, ich finde Porsche interessant, aber das finde ich so, die sind so gefangen in so einer Zwischenwelt. Du hast die Auto-Zombies, die wackeln unten noch so in ihren leblosen Hüllen herum, also VW, Stellantis und so weiter. Du hast oben die Sonne, das ist Ferrari, und du hast dazwischen irgendwo in dieser Hieronymus-Boschen Vorhölle halt Porsche, die nicht ganz oben sind bei Ferrari, aber auch nicht ganz unten bei den anderen.
Ja, das stimmt. Also das nicht Fisch, nicht Fleisch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich halte trotzdem, also sagen wir mal jetzt so unter, also müsste man ja einbuchen als Turnaround-Wette, die verhältnismäßig günstig ist, mit allen Risiken, die natürlich jetzt eingepreist sind, neue Player auf dem Markt, die Margen gehen weiter runter, die ganze Zollthematik. Ich sage auch nicht, dass ich jetzt kaufen würde. Trotzdem glaube ich, dass das derjenige Autowert ist, den es sich lohnt, aus meiner Sicht zumindest, weiterhin zu beobachten. Und es wäre halt ein ganz anderer Case als Ferrari. Ferrari ist ja aktuell weiterhin noch relativ stark, also sehr stark eigentlich. Und ja, klar, ist der Luxusplayer überhaupt. Niedrigstes Volumen, also klar. Müsste man eigentlich mit Ferrari gehen. Aber
ich bin aber bei deiner These zumindest, wenn man jetzt Ferrari ausklammert und, sag mal, auch Tesla mal rausnimmt aus dem Ganzen, macht Porsche dann am meisten Sinn in meinen Augen, weil du natürlich da hast du eine ikonische Marke, die dann noch am nachgefragtesten ist als ein Massenhersteller. Also ich kann deine These, kann ich verstehen, aber ich wäre dann eine Stufe höher gegangen zu Ferrari. Oder
bin es. Ich meinte jetzt aber nicht bei allen Haus, sondern wenn wir im Luxussegment sind. Ansonsten, also dass BYD jetzt eine erfolgreichere Strategie hat derzeit als alle deutschen Hersteller, da gibt es wahrscheinlich wenig zu. Also ich hätte gerne, ich sage jetzt schon so lange, dass ich keine Automobilaktien kaufe. Wobei ich ja mit einer kleinen Position in Xiaomi, die schon wieder, endlich mal den Einstieg bei Xiaomi erwischt. Wir bauen ja auch Autos, aber sie würde ich jetzt mal nicht in die Kategorie hier einreihen.
Aber meinst du, die gehen so ab wie Schmidts Katze wegen der Smartphones mit 12% Marge? Nein.
Das ist ja nicht der Case. Die sind ja überall. Die haben ja auch, ich habe einen Föhn von Markus geschenkt bekommen, Föhn von Xiaomi. Die haben alles Mögliche. Die sind auch in Automobil. Sie zeigen es, aber sie können es sehr, sehr schnell. Und sie haben gute Margen, eindeutig. Und sie haben als einer der wenigen Smartphone-Hersteller wachsende Marktanteile. Also es ist einer der wenigen großen Gemischtwarenhändler an der Börse, die sich ganz gut entwickeln. Und dann auch noch mit einem einigermaßen charismatischen CEO. Aber Automobile, also ich mach's kurz. Ich find's beeindruckend, das muss ich auch mal an der Stelle sagen. Tesla hat ja nun einen Quartalsverlust ausgewiesen. Hier, jetzt in die Schweigesekunde, damit die Teslianer hier unten reinschreiben können, haben sie gar nicht, du Sack, gesehen, die haben einen Gewinn gemacht. Ja, haben sie gemacht, mit Staatshilfe, ja, weil sie nämlich durch ihre Umweltzertifikate haben sie es geschafft, das negative Ergebnis dann zu einem leicht positiven Ergebnis zu drehen. Aber Staatshilfen werden ja in den USA bald nicht mehr so gerne gegeben. Und dann wäre das Quartal mit einem Verlust ausgegangen. Aber ich wollte ja was Positives über Tesla sagen. Es ist unfassbar, wie sie es schaffen, bei fallenden Absätzen die Kosten dann auch so schnell zu reduzieren. Also das muss man sagen. Es gibt kaum ein Unternehmen, was da so schnell reagieren kann und dann auch die Kosten senkt. Ich weiß nicht, auf wessen Kosten und wie sie es machen, aber diese Effizienz, die Tesla da zumindest mal bei den Autos hat, die ist beeindruckend. Jetzt ist nur blöd, dass die Autos halt weniger verkauft werden und es überhaupt kein Wachstumswert mehr ist. Und deswegen ginge ich wahrscheinlich noch am ehesten, auch wenn es konservativ erscheint, mit BYD, werde aber tatsächlich auch weiterhin keine Autoaktien kaufen.
Gut, aber die First Solar, die würdest du kaufen?
Nee, würde ich auch.
Nein?
Ja, also First Solar, wenn man sich die anschaut, dann sehen sie fast aus wie so ein Value Trap, weil sie so günstig sind mittlerweile. Aber man muss natürlich auch immer schauen, wo kommt die, es ist mir hier meine Seite abgeschmiert, wo kommt, wenn irgendwas so günstig ist wie Solarwerte, wir haben First Solar jetzt einfach mal mitgebracht, stellvertretend auch für die Branche. Da muss man natürlich sagen, die sind schon so lange günstig und der Trend ist nach unten gerichtet. Wir haben mehr Wettbewerb, also nur mal KGV 2,26er ist noch bei 5. Das Problem ist, der gesamte Solarsektor steht schon lange unter Druck und First Solar oder Solar hat es auch nochmal klar gesagt bei der Verkündung der Quartalszahlen, die überhaupt nicht gut angekommen sind. Zölle hauen hier voll rein. Ja, also in den USA wird unter Hochdruck produziert. Der Cash-Bestand in der Bilanz hat sich von fast einer Milliarde auf 400 Millionen innerhalb von zwei Quartalen gesenkt. Und das ist natürlich ein Signal, was du nicht haben willst. Und der CEO hat auch klar gesagt, wir werden keine Produktion betreiben, bei der wir mit 46% Zollverlust rechnen müssen. Und das ist wahrscheinlich das Problem der Solarbranche. Es gibt mittlerweile so viele Anbieter, dass hier eben keine hohe Margen mehr drauf sind. Die Nachfrage ist im Übrigen steigend. Aber es hilft natürlich nichts, wenn du pro verkaufter Einheit kein Geld verdienst. Und deswegen kann ich bei First Solar eigentlich keine Kaufempfehlung mitgeben. Was ich allerdings mitgeben kann, ist für absolute Beachtung. Ich habe es nicht gemacht und ich werde es wahrscheinlich jetzt auch nicht machen. Für absolute Hardcore-Trader, die das Ganze auch noch gerne chartbasiert machen. Super spannendes Chartbild, welches schlicht und einfach nur sagt, oberhalb von ungefähr 113 US-Dollar, die Aktie steht gerade bei 126 US-Dollar Schlusskurs gestern, besteht charttechnisches Erholungspotenzial in Richtung 160, 170 Dollar. Unter 113 Dollar droht allerdings der Abgrund, der Absturz und Abgrund.
Da haben wir unser Thumbnail. Das ist der Abgrund.
Also billig und wenn sich die gesamte Zollproblematik erholt, okay, aber Zölle könnten natürlich selbst, wenn wir Deals sehen, ein Mittel der Wahl bleiben und das macht es offensichtlich wahnsinnig schwer, Geld zu verdienen im Solarsektor. Das ist natürlich für einen langfristigen Investor klarer. Oh Gott, Alter, mir läuft es in den Rücken. Eine riesige Hummel, es kann sein, Hummel. Eine Hornisse, glaube ich. Also ihr macht mal weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Problem umgehe. Wir brechen nicht ab, aber das Ding behalte ich im Auge.
Aber Hummel und Hornisse kann man unterscheiden.
Das ist eine Hornisse. Also, die ist riesengroß, sind locker. Die
machen nichts.
11, 12 Zentimeter, das Vieh. Ich habe es gehört, weil sie runtergefallen ist von der Decke. Oh, stell dir vor, die wäre auf mich gefallen. Okay, ich versuche das Ganze hier gleich
zu lösen. Das war das Logo von einem Pulli da hinten.
Aber die ist auch so groß, ich kann die nicht totschlagen. Eine Leine kriege ich aber auch nicht drum.
Die sind geschützt, die darf man nicht totschlagen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Norden ist.
Bei uns ich mache gleich ein Foto und das blenden wir ein. Also nee, ja. Das, beim Hören kann man das ja nicht.
Halt sie mit einer Hand hoch und mach ein Selfie.
Die bringt mich um. Nee. Also, was sagt ihr? Solarwerte rein da?
Also, kurz, ich mag die ganze Branche nicht, denn die haben keinen Burggraben, aber zum anderen, was zu einem Burggraben gehört. Und da machen sich, finde ich, viel zu wenige auch Gedanken, ist ja auch der Transportweg. Das heißt, was ist ein Solar? In China wird produziert wie verrückt, Container auf, Zeug rein und in die ganze Welt verschifft und damit geht der Margendruck los. Und das hast du, wir hatten das vor ein paar Ausgaben mal diskutiert, etwas weniger bei Wind, weil du halt diese riesen Windräder nicht einfach mal so verschiffst. Aber also ich bin jetzt kein Fan von den Solarwerten, mal abgesehen, bin ich jetzt auch nicht drin, wenn man da mal kurz aktiv oder taktisch was zocken will. Aber das ist für mich null interessant.
Mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast, die das jetzt nicht sehen können. Lars ist jetzt, hat sich entfernt. Ja, ach, da ist er wieder. Ja,
ich bin wieder da. Das Bild kommt natürlich in die App. Es kommt in die App. Ich pack's gleich in die App hoch. Ihr werdet sehen, so eine große Wespe. Ist doch nur eine Wespe, habe ich gesehen. Oh, aber ja. So ein fettes Ding habt ihr noch nie gesehen. Locker, okay, es sind nicht 12, aber 6 Zentimeter. Die kommt auf mich zu. Gott, das geht nicht.
Aus dem Zusammenhang gerissen könnte das jetzt auch.
Meine letzte Folge.
Eine etwas.
Ich bin bestimmt allergisch.
Sein. Es sind nur 6 Zentimeter. Nein, also.
Mal auf, bitte. Ich weiß, was 6 Zentimeter sind. Oder 5.
Also, ich würde es First Solar auch nicht kaufen, aber das ist auch vollkommen wurscht. Also, die Hornisse war jetzt wichtiger. Ich würde First Solar auch nicht kaufen. Also, reden wir über Basiskonsum. Da gab es schon in der Woche zuvor Meldungen. Nestlé hat gemeldet, Unilever hat gemeldet, Coca-Cola hat, glaube ich, Anfang dieser Woche gemeldet, Pepsi hat gemeldet, Procter & Gamble. Und ja, gemischt, ne? Also Procter & Gamble und auch Pepsi haben relativ schlecht gemeldet und auch mehr oder weniger in den Outlook reingegeben. Also das mit den Zöllen, das macht uns gerade keinen Spaß. Vielen Dank, Mr. Trump. Und Coca-Cola habe ich gar nicht so sehr beobachtet, hat sich, glaube ich, aber relativ stark gehalten. Sebastian?
Coca-Cola hat sich ganz gut, also relativ gut gehalten. Und ich meine, Cola ist ja auch einer meiner Ankerinvestitionen. Da ist jetzt relativ planbares Geschäft. Aber du siehst, bei Cola ist die Fantasie so etwas drin. Ich meine, das ist ein großer Konzern, in diesem ganzen Non-Sugar, also in den Zero-Produkten. Also da ist, Cola ist, hat sich da gut geschlagen.
Wasser.
Pepsi deutlich
Wasser,
schlechter. Ne? Ja,
Wasser
ist Zero-Wasser. Auch zum
ja, was haben die haben doch Apollinaris, oder nicht? Das gehört doch zu Cola.
Das ganze Portfolio habe ich jetzt nicht im Stegreif im Kopf, okay. Aber die haben, ja, also das Markenportfolio ist ja riesig. Also ja. Auch, ob Cola oder Nestlé hat ja auch die ganze Wassersparte, wobei die Wassersparte ja schon seit längerem versuchen zu verkaufen.
Okay. Ja, Lars, du hast wahrscheinlich ganz genau bei Unilever hingeschaut, würde ich tippen.
Also ehrlicherweise, das ist für mich eine Branche, da muss ich auch nicht jede, du musst die Quartalszahlen nicht zerpflücken. Also ja, ich gucke die und jeder, der in Einzelaktien investiert, sollte zumindest mal beim Quartalsbericht draufschauen, ob die sagen, wir machen jetzt doch nicht mehr in Handelsgüter und Waren. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt in Schuhen. Dann ist der vielleicht der Investment Case nicht mehr der gleiche.
Oder aber Kammerjäger, spezialisiert auf Hornissen.
Auf Kammerjäger jetzt. Da gibt es einige börsennotierte Unternehmen, man soll sich wundern. Aber die, ja. Deswegen ist das für mich nicht so etwas, wo ich jetzt so ein ganz großes Augenmerk drauf lege. Vielleicht an der Stelle mal sagen, ausnahmsweise darauf hinweisen, dass ich nächste Woche genau dazu einen Podcast mache, wie wichtig, also bei mir jetzt ein Single-Podcast, sorry Freunde, aber die, in dem ich sage, es ist für langfristige Investoren wahnsinnig wichtig, in welcher Branche du auch investiert bist. Bestenfalls dann natürlich auch die in die guten Aktien, aber die gerade in solchen Branchen musst du halt investiert sein. Und lieber die richtige Branche als die richtige Aktie, könnte man fast formulieren. Und dieses Basiskonsum in der langfristigen Aktienanlage kommst du gar nicht drum herum. Eben aus dem genau dem Grund. Stagflation wird es dazu führen, dass Coca-Cola oder die Unilever dann wahrscheinlich deutlich weniger oder einen Gewinneinbruch erlebt. Nee, anhand der Produkte, die diese langweiligen Firmen da vertreiben. Nicht umsonst heißen sie ja defensiv. Aber defensiv ist eben auch ein bisschen langweilig. Deswegen will ich in die Quartalszahlen da gar nicht so viel rein interpretieren. Obwohl ich finde, sind ja gut gelaufen. Das haben wir ja erlebt an der Börse.
Ich würde noch eine interessante Ergänzung machen. Also, oder nennen wir es mal Beobachtung. Vor ein paar Tagen waren ja die Chefs von Walmart, Target und so weiter bei Trump. Ich meine, da waren alle vorstellig. Und was ich interessant fand, ist gerade beim Basiskonsum von den Werten, die jetzt eine Warnung rausgegeben haben und gesagt haben, wir wissen nicht, wie das mit den Zöllen weitergeht und ob das bei uns dann aufs Geschäft und die Marge schlägt. Walmart und ein paar andere haben jetzt ihre chinesischen Lieferanten darüber informiert, dass sie wieder produzieren sollen, dass sie wieder die Verschiffung aufnehmen sollen. Und in 40 bis 50 Tagen wird also diese Ware, die jetzt produziert wird, an US-Küsten ankommen. Und Walmart und Co. haben gesagt, wir bezahlen die Zölle. Also normalerweise müssen die Chinesen die bezahlen. Walmart und Co. haben gesagt, wir bezahlen die. Und die werden keine 145% an Zöllen bezahlen, sondern die werden sagen, innerhalb dieser 40 bis 50 Tage werden wir irgendeine Übereinkunft treffen oder wird Trump zurückrudern. Also das fand ich ein interessantes Signal, was irgendwie stark untergegangen ist, weil da hocken ja auch keine Deppen am Ruder, die sagen, ach, wir kaufen jetzt einfach mal ein und gucken mal, was passiert, sondern da hat man bestimmt eine Tendenz oder eine Richtung bekommen, dass sich da viel Entspannung ist. Und wir werden ja gleich noch über China sprechen, aber das fand ich zumindest interessant, was wirklich auch, wenn Aktien abgestraft wurden in diesem Konsumbereich, dass man da vielleicht sagt, wenn man die ins Portfolio sowieso haben wollte, dass man da jetzt zugreift.
Beobachtet ihr denn auch die PepsiCo? Also die PepsiCo, die wechselt sich ja mit der Cola immer so ab. Also es gab Phasen, insbesondere in den 10er Jahren, wo die Pepsi viel, 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 viel besser war im Kurs, zumindest im Kursverhalten. Die Pepsi ist allerdings schon seit 2022 den kompletten Bullenmarkt nicht mitgemacht. Also die ist schon ziemlich weit runtergekommen und ist jetzt, zumindest was das historische Bewertungsniveau angeht, tatsächlich unterbewertet. Und da ist halt auch die Frage, ne? Klar, die haben also auch Getränke, Gatorade ist damit drin, Lipton Iced Tea, natürlich Pepsi Cola, dann haben die diese ganzen Chips und ich meine sogar Burritos und so. Und da ist halt die Frage, ja, warum? Was funktioniert bei denen im Vergleich zu den anderen jetzt gerade nicht mehr? Habt ihr da irgendwie eine Erklärung?
Wir haben das. Wir so intensiv, wie sich vielleicht der ein oder andere das vorstellt oder die, besprechen wir die einzelnen Punkte gar nicht vorher, sonst wäre es auch für uns spannend. Aber schön, dass du es ansprichst, Timo. Ich habe nämlich genau dazu eine völlig überraschende Folge machen müssen, weil ich immer gesagt habe, Coca-Cola ist langfristig das stärkere Unternehmen. Sind sie, aber auch nur knapp. Deswegen war mein Fazit, es ist für Coca-Cola-Aktionäre vielleicht interessant zu sagen, wir nehmen unsere statt eine volle Position Coca-Cola, Hälfte Coca-Cola, Hälfte Pepsi. Weil tatsächlich Pepsi momentan die etwas attraktiveren Bewertungskriterien hat und langfristig fast so gut gelaufen ist wie Coca-Cola. Inklusive Ausschüttung muss man immer sagen. All diese Aktien sind uninteressant, wenn man sie jetzt ohne Dividenden betrachtet. Ich glaube, bei Pepsi war das Problem, dass sie in eine Phase steigender Zinsen hinein einige dieser Übernahmen getätigt haben. Und dann diskontiert die Börse natürlich den etwas höheren, aber immer noch vollkommen gesunden Fremdkapitalanteil. Das haben wir bei einigen ansonsten gesunden Unternehmen gesehen. Also wir sind ja eigentlich gar nicht bei Pepsi, sondern bei Basiskonsum. Ich finde tatsächlich die Pepsi auch ganz spannend.
Ich finde, die Pepsi ist so in der Mitte zwischen Basiskonsum und zyklischer Konsum. Klingt jetzt vielleicht, weil wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einer Procter & Gamble, kaufe ich mir das Waschmittel oder das Klopapier, dann nimmst du ja immer das mit und erst später würdest du dann, also die Chips, das ist hier nice to have. Und insbesondere auch im Kontext von diesen Abnehmenspritzen, ich glaube, diese Abnehmmittel haben auch nochmal dafür dazu geführt, dass die nochmal ein bisschen weiter unter Druck geraten sind. Wobei ich das nicht so ganz verstehen kann, weil ich glaube, die Käuferschaft ist unterschiedlich. Also so ein Abnehmpräparat, was kostet das aktuell noch in den Vereinigten Staaten? $1,000 oder so?
Ja, also es war $1,000, aber jetzt gab es doch diesen Deal zwischen Novo und Hims und Hers. Und die dürfen es jetzt, wenn ich es im Kopf habe, für $4,99 oder $5,99 verkaufen. Also zum Normalpreis, was auch Novo verdient oder verlangt. Ja.
Merkt ihr, dass heute Timo in der Ausgabe über sein persönliches Konsumverhalten sich den Themen nähert? Erst waren wir bei Spotify, dann waren wir bei Porsche. Jetzt sind wir bei der Frage, was zuerst im Supermarkt gekauft wird. Also bei mir ist das, was zuerst im Regal steht, in der Regel. Also was mir zuerst gezeigt wird.
Das Ding ist, ich gehe gar nicht einkaufen. Ich habe dafür Leute.
Wie war diese Frage? Welcher Politiker war das? Was konnte der nicht beantworten, was eine Butter kostet, oder? Das ist doch immer diese berühmte Frage im Wahlkampf. Wissen Sie, Herr Merz, was ein Stück Butter kostet?
Mhm. Oh, ihr müsst es googeln. Bitte, das ist nochmal, ich weiß, wir überziehen wahrscheinlich heute, aber ihr müsst es googeln. Frau Farah Monaco. Meine absolute Lieblingsreportage. Ich bin nicht ganz sicher, ob man sie noch auf YouTube findet. Eine Frau sitzt hinten dran, fährt durch Monte Carlo, der Fahrer und die Reportage Leben in Monte Carlo oder sonst irgendwie war. Und dann sehen die einen Straßenarbeiter und dann gucken die raus. Die Kamera schwenkt dahin und sie sagt, natürlich weiß ich, dass dieser Mann viel weniger hat als ich. Was wird jemand verdienen, der da auf der Straße arbeitet? 150, 200.000 Euro? Natürlich ist das ein anderes Leben. Und ich dachte, das gefällt mir. Sehr schön. Also bummelig 200.000 Euro verdient jemand im Straßendienst, wahrscheinlich in Monte Carlo. So nah waren die am Leben dran. Ja. Die hat verstanden, dass es nicht jedem so gut geht.
Apropos Abgehobenheit, war das nicht auch, glaube ich, in dem Mannesmann-Prozess, wo unter anderem ja Ackermann und ich glaube auch ein paar andere mit auf der Anklagebank saßen und dann konnte einer von den Top-Managern, wusste seine Meldeanschrift nicht. Da wird man doch immer gefragt, so am Anfang, ne? Wenn ihr Richterin Barbara Salisch verfolgt habt,
absolut,
dann weiß man das, wie das. Dann musst du erst deine Personalien angeben und auch deine Anschrift und er so.
So wie Alice Weidel mit ihrem Wahlkreis.
Wusste sie auch nicht?
Weiß ich nicht. War das nicht irgendwie? Ich wollte jetzt keine Schärfe reinbringen, aber lebt sie nicht irgendwie in der Schweiz und ist nicht so oft in ihrem Wahlkreis gewesen? Hey, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay, dann gehen wir halt weiter.
Gut. China und USA wollen verhandeln. Wie reagieren Aktien, Gold und Krypto? Das ist die Frage.
Wollen verhandeln ist ja erstmal nur die erste Stufe.
Ja, ja, absolut. Ja. Also ganz klar, Wenn-Dann-Szenario und das Thema haben wir jetzt kurzfristig noch reingebrochen. Also Trump hat sehr deutlich gemacht, ich will unbedingt verhandeln, ich brauche hier Deals. Und China hat gesagt, ja, wir verhandeln noch gerne. Also die Bereitschaft ist da. So, und ich glaube, so, du hast es mit reingebracht, das Zeichen von Walmart, das ist immerhin der größte Arbeitgeber in den USA. Das ist also neben den Staatsangestellten. Und ich gehe davon aus, dass beide Seiten sehr interessiert sind an einem Deal. Und wir haben einfach mal gedacht, okay, Daumen hoch, Daumen runter für welche Aktien. Meines Erachtens ist es recht offensichtlich, dass Aktien in einer ersten initialen Reaktion positiv reagieren. Das ist aber für mich auch ein klassisches Buy-the-Rumors-Sell-the-News-Event. Heißt nicht, dass wir danach fallende Kurse sehen, aber daran muss man immer denken. Die erste initiale Reaktion wird dann oft erstmal wieder abverkauft. Aber es wird sehr davon abhängen, wie dann die Deals aussehen, weil das Zollniveau wahrscheinlich höher sein wird als vorher. Da müssen wir von ausgehen. Gold könnte eine initiale Reaktion sein, haben wir im Übrigen ja auch gestern gesehen, als das nur angekündigt wurde, war Gold ein bisschen schwächer. Erst schwächer, meines Erachtens dann aber wieder stärker. Krypto sehe ich in dem Szenario bullish und auch im weiteren Verlauf bullish. Die Renditen sollten zurückkommen, das ist ja Teil des Deals. Haben wir noch was vergessen? Grundsätzlich wäre so etwas, denke ich, bullish für Rohstoffe im Allgemeinen und im weiteren Verlauf, wenn man das separat betrachten will, dann auch für Silber. Nichts vergessen, oder?
Also eigentlich für alles, für alle positiv. Also alles geht durch die Decke.
Ich würde Gold aber ein bisschen, also ich sehe Gold
so,
etwas
kritischer. Ja,
ich denke Gold, also wenn du erstmal jetzt eine Entspannung reinkriegst, wird Gold darunter leiden, aber der übergeordnete Goldtrend ist ja die steigende Verschuldung und dass da keiner eine Lösung davon hat. Also das treibt ja Gold an, unterlegt durch die Käufe der Zentralbanken auch seit den Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Also da hatten wir dann einen kompletten Wandel innerhalb der Wahrnehmung. Aber natürlich, Gold wird meiner Meinung nach definitiv erstmal korrigieren, wenn jetzt hier eine Entspannung reinkommt. Und was Lars, was du gesagt hast, also ich glaube, dass wir werden wahrscheinlich ein bisschen Zölle bekommen. Also irgendeinen Sieg wird Donald Trump schon verkünden müssen. Aber es werden so Larifari-Deals. Also es wird kein Handelsabkommen, weil ein Handelsabkommen, ich hatte das neulich in der Sprachnachricht bei uns in der App schon gesagt, wenn ihr Apollo kennt aus den USA, also Private Equity Vermögensverwaltung, und die haben mal hochgerechnet, dass im Durchschnitt dauern die Verhandlungen für ein richtiges Handelsabkommen 18 Monate und dann dauert es nochmal etwa 40 Monate, bis es in Kraft tritt. Also Donald Trump kann jetzt nicht 50 Monate warten und verhandeln und dann, bis es in Kraft tritt, sondern er muss jetzt einen Deal machen. Das heißt, wir reden von Deals und ein Großteil wird zurückgenommen und beide Seiten werden dann irgendwie einen Sieg verkünden können und dann wird sich das in Wohlgefallen auflösen und die Märkte werden sagen, puh, haben wir überstanden und jetzt gucken wir mal, wie es so weitergeht.
Ja, nur wichtig hinzuzufügen, ich bleib ja für das Jahr 2, trotz aller Turbulenzen, für dieses Jahr noch relativ bullish. Aber Der Moment, in dem das morgens dann verkündet wird oder auch nachbörslich, ist meines Erachtens nicht der richtige Moment, um dann zu sagen, jetzt steige ich auf breiter Front wieder in Aktien ein. Es wäre so typisch, wenn wir dann erstmal wieder eine etwas längere Phase der Korrektur sehen, einfach weil, ich meine, guckt euch das nochmal an, die Indizes in Europa und in den USA, wie weit die gestiegen sind. Da ist definitiv die absolute Überzeugung drin, dass die Trump-Administration verstanden hat, wir brauchen hier einen Deal. Und natürlich sagen sie es immer, wir machen das aus einer Situation der Stärke heraus, nix Stärke. Und das preist der Markt jetzt auch ein. Wir sind nicht mehr so weit entfernt von den Höchstständen. Und der Moment, wo es dann kommt, ist nicht der Moment, um dann zu sagen, jetzt kaufe ich auf breiter Front Aktien. Da kriegt man nochmal einen besseren Einstiegsmoment.
Also ich bereite mich gerade tatsächlich gedanklich eher auf einen Bärenmarkt vor. Also ich sage jetzt nicht, dass der morgen kommt oder nächsten Monat oder in 3 Monaten oder so oder in diesem Jahr noch generell. Aber ich glaube, dass das ist mit dem Bullenmarkt, also ich glaube, wir sind eher in der letzten Phase des Bullenmarktes als irgendwie mittendrin. Und insofern hat das auch Auswirkungen auf mein Kaufverhalten. Und nicht, dass ich jetzt unbedingt viel weniger mache. Also ich habe ja sogar relativ viel umgesetzt in der jüngsten Vergangenheit noch. Aber ich bereite mich zumindest schon mal strategisch darauf vor und würde auch in meinem Portfolio dann zumindest auch mal einiges noch auf den Prüfstand stellen und zumindest ein paar Risikopositionen, sofern sie jetzt noch mal ein bisschen Schubkraft und hoffentlich dann also auch noch mal potenziell würde ich nämlich eher sagen, ich glaube, dass das dann zunächst einmal nochmal eine richtige Erleichterungsrally gibt und da dann irgendwann aber auch mal ein bisschen was abzustocken, also nicht im Core-Portfolio, aber zumindest im Satellitenportfolio, ein paar Sachen dann ein bisschen zu reduzieren, von dem man ausgeht, dass da durchaus vielleicht ein bisschen sehr viel Risiko drin ist, dann würde ich zumindest für gedanklich überlegenswert erachten.
Ne? Ja, wobei man auch sagen muss, also grundsätzlich, wenn einem das gelungen ist, und wir haben ja auch häufiger darüber gesprochen, Anfang April in diese schwache Phase hinein zu kaufen, dann sollte man jetzt ja auch schon einige Positionen mit gutem Gewinn haben. Das schadet nichts. Wie gesagt, nicht im langfristigen Portfolio, aber das schadet dann sicherlich auch nichts, mal was rauszunehmen vom Tisch. Da haben sich schon einige Aktien sehr, sehr was rauszunehmen vom Tisch. Das streichen wir. Also runterzunehmen vom Tisch. Da haben wir uns schon sehr gut erholt. Da muss man nicht immer die maximale Erholung dann abwarten. Aber kann durchaus sein, dass wir dann nochmal so einen kleinen Peak bekommen. Aber einfach mal, ich bin da noch nicht so bärisch. Ich weiß, du hast gesagt, Bärenmarkt, den Sebastian gemacht. Also nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst.
Doch.
Nee, du hast gesagt, diesen Monat. Nicht dieses Jahr.
Innerhalb der nächsten 3 Monate, vielleicht auch nicht in diesem Jahr, aber ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten 12 Monate eher. Eher
im Bärenmarkt. Ja, aber das wäre ja für den aktiven Handel dann noch eine recht vage Aussage.
Ja, für den aktiven Handel, ja, genau.
Ja, genau. Hauptsache, man hat Krypto mit drin.
So, ich hau jetzt einfach die 12 Zentimeter Hornisse hier auf meinem Tisch, mit der flachen Hand.
Damit macht man keine Scherze. Boah, ich glaube jetzt, hör mal auf, sowas zu sagen allein, da kribbelt es schon. Ich habe überhaupt keine Angst vor Tieren, aber sie müssen groß sein und ein anständiges Gehirn haben, dass wir beide. Ach nee, ich muss nur Angst haben.
Das sind Menschen. Das sind Menschen, von denen du sprichst.
Sicher.
Ja, so sicher bin ich mir da nicht. Hörerfrage von Dominik. Die hat auf jeden Fall, die ist klug. Also da war jemand wirklich mit Gehirn aktiv. Berkshire Hathaway, ein sicherer Hafen oder sind andere defensive Titel besser? Sebastian, möchtest du traditionellerweise?
Ich fange gerne an. Also ich habe Berkshire im Depot und ich muss sagen, ich finde das schaut euch die Performance an. Berkshire hat mal wieder oder Buffett hat mal wieder abgeliefert. Das war wieder mal so ein Hot der Sicherheit irgendwo. Auch deswegen, und ich hatte es in früheren Folgen immer wieder kritisiert, weil er natürlich einen riesen Cash-Bestand aktuell hat. Er hat 2/3 seiner Apple-Position ja verkauft. Er hat über 300 Milliarden Dollar in Cash derzeit. Das heißt, das gibt natürlich Sicherheit, dass er sich flexibel bewegen kann. Und er hat ja, wir können ein bisschen die Klammer ja schließen zu unserem ersten Thema Stagflation. Er hat sich zumindest in meinen Augen auch deutlich defensiver aufgestellt. Also er hat ja sowieso Werte wie Coca-Cola oder auch verschiedene Kraft Heinz, so defensive Werte auch teilweise im Depot. Aber er hat auch jüngst nachgekauft, beispielsweise eine Occidental, also er ist in Energie und Rohstoffe reingegangen. Er hat bei Domino's Pizza nachgekauft, er hat Constellation Brands nachgekauft. Also da sieht man auch, das sind eher so ein bisschen so ja Pizza und Bier, also sicherere Sachen und nicht so in die Offensive. Und ich finde, er hat einen super Job gemacht. Ich bin nach wie vor wirklich Kritiker, dass ich sage, diese ganze Kohle, die muss jetzt, die PS müssen mal auf die Straße kommen, weil dafür in Anführungsstrichen bezahle ich ja Buffett. Aber dass die Berkshire Hathaway mal wieder gezeigt hat, dass ein wirklich richtig guter Anker und Stabilitätsanker im Depot sein kann und dass Buffett da schon weiß, was er macht. Deswegen ist für mich, es gibt andere Unternehmen, aber ich finde, eine Berkshire kann man als Ankerinvestment immer reinnehmen. Gerade wenn sie mal einen Rücksetzer hat.
Und du, Timo?
Ja, ich finde Berkshire auch interessant. Ich würde sie tatsächlich, wäre wahrscheinlich so eine Berkshire in so einem Stagflationsszenario irgendwie auch etwas, was man, glaube ich, dann auch gut kaufen könnte oder gut ansammeln könnte. Ich habe die Berkshire noch nie gehabt. Ich finde aber auch, also Buffetts Lebensleistung jetzt keine Lobhudelei auf ihn, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist eine Aktie, die möchte ich gerne haben und absolutes Basisinvestment, glaube ich, also im Core-Portfolio unbedingt mit rein. Also das jetzt bei mir nicht mit drin ist, spielt ja keine Rolle. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage, weil es gibt ja auch andere Beteiligungsgesellschaften. Also Investor AB und wie heißt die nochmal aus Kanada? Brookfield, ne?
Die sind doch aus Kanada. Nenne ich meine ganzen Werte aus meinem Depot hier. Ja. Hallo. Bezahlte Analysen dürfen hier nicht freigegeben werden. Ja,
Timo.
Hau raus, alles, komm. Mach auf die letzte Ausgabe und dann einfach hier mal rausballern.
Okay, also wir zeigen in der nächsten Ausgabe einfach Lars.
Alles, was Lars gekauft hat.
Nee, aber ja, wusste ich ja nicht, dass du. Investor AB wusste ich, dass du die hast, aber Brookfield?
Ja. Hab ich.
Du bist das also.
Kürzel BN. Mhm. Also ja. Nur der richtig, nicht, dass man durcheinander kommt. Es gibt ja auch noch die Brookfield Asset Management, BAM, ja. Und das ist Brookfield, gehört aber ein beträchtlicher Anteil an der Brookfield Asset Management, die zum Ergebnis von Brookfield erheblich beiträgt. Aber Brookfield selbst ist eben noch ein bisschen mehr.
Aber sind die, Lars, in deinen Augen besser als Berkshire oder ergänzend für dich?
Sie sind weniger defensiv. Das heißt, wir haben es auch an der Schwankungsbreite gesehen. Und natürlich ist die Sparte Asset Management, Private Equity konjunktursensibler als das bei Berkshire. Ist ja deshalb auch so stabil gewesen, weil jeder wusste, sie hatten so einen hohen Cash-Anteil. Und wir werden ja erst zu den 13F-Filings dann sehen, ob Berkshire jetzt die Kursschwäche genutzt hat, um irgendwas zu kaufen oder nicht. Und dann können wir uns ein neues Bild der Lage machen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, wenn es mir auf die defensive Stabilität ankommt, die Berkshire jetzt in dieser Phase, sie haben ja auch fast eine Dekade den S&P 500 underperformed, also um es hart auszudrücken, da sie ja keine Dividenden bezahlen, man hätte mit dem ETF auf den S&P 500 mehr verdient. Nichtsdestotrotz sind sie ja deshalb eben auch so als stabiler Anker gesucht worden, weil die jeder gekauft hat. Nur, wenn ich dann Stabilität plus ich weiß ganz genau, was das Geschäftsmodell ist und wie das Portfolio aussieht, haben möchte. Und ich möchte Währungsverluste ausschließen. Dann kann ich unter dem Aspekt auch eine Münchner Rück kaufen. Ist zwar keine Beteiligungsgesellschaft, aber wir wissen, dass sie ein hohes Anleiheportfolio haben. Wir wissen, dass sie mit 80% ihres Kapitals sehr defensiv investieren. Was bedeutet also, dass sie in Anleihen, Treasuries und so weiter drin sind. Sie dürften nicht schlechter gelaufen sein. Sie zahlen darüber hinaus auch eine Dividende. Plus, jeder Berkshire-Anleger hat ja fast 13%, eine 13% geschmälerte Rendite durch den steigenden Euro gegenüber den US-Dollar. Was bei einem defensiven Investment eigentlich was ist, wenn man sich's wünschen könnte, hätte man das nicht. So, also ist keine schlechte Aktie, aber jede Aktie, ich habe ja nicht 100 Aktien im Portfolio, sondern deutlich weniger im langfristigen, hat eine gewisse Funktion. Und für mich ist die Funktion dann letztlich über die Münchner Rück erfüllt. Und darüber hinaus habe ich, wie du ja eben schon gesagt hast, auch noch zwei weitere Beteiligungsgesellschaften und die Investor AB ist in den...
Du hast es selber gesagt, dass du die hast. Ich habe nur gesagt,
ich habe nur gezuckt. Und Investor AB ist auf 15-Jahres-Sicht inklusive Dividenden auch noch etwas besser gelaufen. Wie die nächsten 15 Jahre aussehen, wissen wir nicht. Kann ja auch sein, dass Shopify irgendwann mal gut wird.
Spotify heißen die.
So. Ach, Shopify gibt es aber auch, ne?
Natürlich. Ja, Shopify gibt's
auch. Würde ich auch nicht kaufen. Mach alles nicht. Ich mache nichts mit Ei hinten dran.
Schlusswort.
Also Berkshire Hathaway ist sozusagen, wenn man jetzt so eine Fußballmetapher bemühen möchte, so ein Sechser. Aber eher der defensivere Sechser. Also nicht der das Spiel aufbaut, sondern eher der daneben dran steht und nochmal ein paar Sachen abräumt.
Also nicht der Franz. Also nicht der Filigrantechniker.
Ja, ich meine, das Portfolio von Buffett ist nun wirklich nicht filigran.
Nee, also, das ist Jens Jeremies, aber so einen Typen brauchst du, um die Dinger zu gewinnen, ne?
Ja, genau. Du hast mich schon lange nicht mehr Jens Jeremies genannt.
Oder? Hab ich das mal gemacht?
Ich glaube schon. Oder, nee, warte mal, das war nicht...
Für wen war das eigentlich härter, für dich oder für Jens?
Ja, ich glaube schon für Jens. Aber gut, hey, wir haben es noch einigermaßen hier in der Zeit geschafft. Sah lange Zeit nicht so aus. Die ersten Themenkomplexe sind ein bisschen ausgeartet. Aber war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für eure Analysen, für eure Gedanken. Lars, Sebastian, wie immer toll, euch jede Woche hier zu treffen. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, dass wir hier Mehrwert bieten konnten. Und ja, in der nächsten Woche hoffen wir dann viele von euch zu sehen auf der Invest. Oh, okay. 10. Mai, 10.15 Uhr. Und das wird ein Spektakel.
Ich freue mich so. Das wird super.
Bis dann.
Sebastian freut sich nicht.
Doch, natürlich.
Sag, dass du dich freust.
Komm, sag mich nie verrückt. Sag, dass du dich freust.
Wir treffen uns 8.30 Uhr, Parkplatz Piccolo. Ab dafür. Wer uns schon mal vorab live sehen will. Also, mach's gut.
Ich trinke nur Bier.